Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Robuste Lösung. Die Münchner Cybersicherheitskonferenz warnt vor IT-Monokulturen. Europäische Variante. Warum Deutschland eine digitale Souveränität braucht. Neustart. Samsung bringt wieder ein faltbares Smartphone auf den Markt. Reinheitsgebot. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert mehr Transparenz bei Vergleichsportalen. Und das digitale Logbuch Nixon.
The End-of-Life Challenge is literally a ticking time bomb.
Eine tickende Zeitbombe nannte der Generalsekretär der OECD, José Ángel Gurría, das ungelöste Problem des Lebenszyklus von IT-Produkten auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz. Die fand am Donnerstag, dem Vortag der Münchner Sicherheitskonferenz, statt und es wurde heftig über kritische Infrastrukturen und digitale Souveränität debattiert. Was haben denn diese beiden Probleme mit dem Lebenszyklus von IT-Produkten zu tun, Peter Welchering?
Also viele Sicherheitsprobleme entstehen ja einfach dadurch, dass mit veralteter Software gearbeitet wird oder dass Hersteller von IT-Produkten nur für eine sehr begrenzte Zeit eben Patches, also Nachbesserungen liefern. Windows 7 ist da noch so ein gutes Beispiel. Das steht ja in vielen Firmen noch an. Und insbesondere in der Industrie, wo Produktionsanlagen 20 bis 30 Jahre betrieben werden, da wirkt sich dann die kurze Laufzeit von solchen IT-Wartungen eben in Sicherheitshinsicht oftmals ziemlich katastrophal aus. Und was dagegen getan werden muss, das ist eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren klar. Sicherheitslücken müssen gesucht, erkannt und geschlossen werden. Das wird immer wieder gepredigt, aber das passiert nicht. Und viele staatliche Behörden haben ja auch ein großes Interesse daran, Sicherheitslücken eben für ihre digitalen Waffen, für ihre Spionageprogramme, für ihre staatspolitischen Ziele zu nutzen. Und das spiegelt sich sowohl auf der Münchner Sicherheitskonferenz als auch eben auf ihrer Tochterveranstaltung, also der Münchner Cybersicherheitskonferenz, deutlich wider. Wir sind hier in einem echten Dilemma. Wenn kritische Infrastrukturen, Wirtschaft und Gesellschaft von sicheren IT-Produkten abhängen, dann können wir uns Sicherheitslücken einfach nicht leisten. Doch in München reden die Sicherheitspolitiker stattdessen vom Hackback. Die halten an der Strategie der Abschreckung fest, die auch digitale Waffen umfassen müsse. Und das ist dann teilweise erschreckend. Auf der Cybersicherheitskonferenz die Debatte über den Schutz von kritischen Infrastrukturen, die digitale Souveränität erst möglich machen. Auf der eigentlichen Sicherheitskonferenz dann Hackback und digitale Waffen als Zeichen einer angeblichen digitalen Souveränität.
Ja, und diese Diskussion auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz, die haben wir zusammengefasst.
In 2018, 64% actually of Internet users.
Im Jahr 2018 haben 64% der Internetnutzer in den OECD-Ländern online eingekauft. 73% nutzten soziale Netzwerke und 68% das Online-Banking. Also ein sehr deutlicher Anstieg. Dies wächst exponentiell. Wir befinden uns also in einer Wirtschaft, die zunehmend digitalisiert wird.
Mit diesen Daten unterstrich José Ángel Gurría, Generalsekretär der OECD, die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. Aber genau diese Infrastrukturen sind hochgradig gefährdet. Scott Jones vom kanadischen Center für Cybersicherheit sieht das so.
Wir haben täglich Millionen Fälle von Cyberkriminalität, Milliarden von Maßnahmen zur Verteidigung unserer Regierung pro Tag. Und wir informieren über die Vorfälle. Es wird alles international mit Freunden und denen geteilt, die nicht unsere Freunde sind. Das ist eine kurzfristige Lösung. Die längerfristige Lösung ist wirklich, dass wir dies verbessern müssen. Wir müssen die Produkte verbessern, langfristig.
Und viele IT-Produkte werden mit einem lausigen Sicherheitsstandard ausgeliefert. So entstehen zusätzliche Sicherheitslücken, die für digitale Angriffe und Spionage ausgenutzt werden. Claudia Eckert vom Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit gab den Politikern auf der Münchner Konferenz ein wenig Nachhilfe in Sachen Produktsicherheit.
Dort verbauen wir nach wie vor viel zu löchrige Hardware. Wir wissen gar nicht, was da alles drin ist. Wir müssen die Software verbessern. Wir müssen das über die gesamten Lebenszeit von Produkten machen. Und wenn wir uns auf zum Beispiel Internet of Things, diese IoT-Devices anschauen, hier wird nach wie vor preiswert produziert, ist schnell auf den Markt gebracht, ohne die Sicherheit zu beachten. Hier muss unbedingt nachhaltig in die Technik investiert werden.
So ganz wollte Margaritis Schinas, der neue Vizepräsident der Europäischen Union und dort für Sicherheitsfragen verantwortlich, diese Kritik nicht hinnehmen. Brüssel bemühe sich doch, hier verbesserte Strukturen zu schaffen, so Chinas.
Wir haben vorgeschlagen, ein neues Kompetenzzentrum einzurichten. Und ich hoffe, dass dies so bald wie möglich geschehen wird. Dieses neue Kompetenzzentrum wird helfen, die europäische Cybersicherheit zu stärken und unsere Wirtschaft und Gesellschaft vor Angriffen zu schützen, die Forschung sowie die Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit unserer EU-Industrie zu erhalten. Diese Bemühungen sind jetzt relativ dringend.
Immerhin hat man das Problem in der EU-Kommission dann doch erkannt. Hat denn die Kommission schon eine Strategie für digitale Souveränität erarbeitet, Peter?
Also so eine richtige Strategie dazu gibt es in Brüssel nicht. Allerdings ist die von der Bundesregierung am Mittwoch vorgelegte Strategie auch von den Mitgliedern der EU-Kommission mit großem Interesse gelesen worden. Ob das allerdings die Ausarbeitung einer europäischen Strategie beschleunigt, das wird skeptisch eingeschätzt. Und das hat damit zu tun, dass die Vorstellung, was denn unter digitaler Souveränität zu verstehen sei, ausgesprochen weit auseinanderliegen. In der EU und in der Bundesregierung. Markus Brendle, Chef von Airbus Cybersecurity, der betonte, dass es zumindest eine europäische digitale Souveränität geben müsse. An der müssen ihm zufolge die EU-Mitglieder mit ihren jeweiligen nationalen Schlüsselindustrien für die Verteidigung mitarbeiten. Die Bundesregierung geht dann sogar darüber noch hinaus. In ihrem Strategiepapier steht nämlich, dass der Anteil an ausländischer Informationstechnik abgebaut werden soll. Nur so könne man digitale Souveränität und Resilienz, also Widerstandskraft, gegenüber hybriden Bedrohungen, auch gegenüber digitalen Angriffen erhalten. Und erstaunlicherweise hat dann Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, am Donnerstag im Panel über digitale Souveränität sehr klar formuliert, dass es digitale Souveränität doch nie gegeben habe. Sein Beispiel, VW würde doch 90% seiner Software aus dem Ausland beziehen und mehr als 10% könnten inländisch auch gar nicht geleistet werden. Dieses Statement des BSI-Präsidenten wurde auf der Münchner Konferenz dann als Zeichen dafür gewertet, dass auch in der Bundesregierung die Vorstellungen von digitaler Souveränität weit auseinanderliegen. Denn der BSI-Präsident dürfte nur das wiedergegeben haben, was sein Dienstherr, Innenminister Seehofer, denkt.
Welche industriepolitischen Konsequenzen hat denn diese unterschiedliche Bewertung von digitaler Souveränität?
Im Verteidigungsbereich hat sie andere als in anderen IT-Anwendungsbereichen. Da haben Unternehmen wie Airbus Cybersecurity eine sehr gute Lobbyarbeit in Brüssel geleistet. Denn in der Kommission will man die verteidigungspolitischen IT-Komponenten mit Airbus als dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen realisieren. Und die sollen darüber hinaus auch als Vorbild für den zivilen Bereich dienen. Bei der europäischen Cloud, die ja vor allen Dingen die Wirtschaftspolitiker entwickeln wollen, da wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass die sich bitte alle an Airbus orientieren sollen.
Lässt sich denn im Verteidigungsbereich der Bedarf an IT-Produkten aus europäischer oder gar nationaler Produktion decken?
Das schon, aber das wird dann teuer, sehr, sehr viel teurer sogar. Die Strategie der Bundesregierung, zumindest so, wie sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert wird, die unterscheidet hier drei Bereiche. Ein Teil der Kommunikationshardware soll damit global verfügbaren Technologien abgedeckt werden, mit anderen Worten Router, Switches, Vermittlungstechnik, die gibt's weiter von Cisco und Huawei. Aber wenn diese Hardware in sicherheitsrelevante IT eingebaut wird, dann muss sie eben nochmal überprüft werden. Und diese Überprüfungen, die sollen gemeinsam mit EU-Partnern vorgenommen werden. Und beim Rest der Verteidigungstechnologie, da soll es dann eine nationale digitale Souveränität geben.
Und woraus besteht dieser Rest?
Ja, da geht es im Prinzip um Software für die Muster- und Gesichtserkennung. Da handelt es sich um KI-Systeme für autonomes Fahren. Und es geht um entscheidungsunterstützende Systeme, auch die sogenannten Lagebeurteilungssysteme im Militärbereich. Prognosetechnologien, die gehören dann auch dazu. Für den Verteidigungsbereich von sehr großer Bedeutung ist dann auch die gesamte elektronische Kampfführung. Und auch die gilt als nationale Schlüsseltechnologie. Und letztlich zählt auch alles, was so im Bereich Verschlüsselung anfällt, genau hierzu.
Und gibt es ausreichende Ressourcen, um das alles in nationaler digitaler Souveränität dann zu entwickeln und herzustellen?
Eindeutig nein. Deshalb wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch darüber diskutiert, dass solche nationalen Schlüsseltechnologien mit europäischen Partnern angegangen werden können. Wie bei Airbus eben ein Militärtransporter dann gemeinsam von mehreren EU-Staaten entwickelt wurde, für Einzelstaaten auch noch mit extra Details versehen wurde, so soll das auch bei KI-Systemen oder in der vernetzten Operationsführung sein. Auch bei Kryptoprodukten dann natürlich, die gehören dazu. Und da sagen die Amerikaner dann erstaunlich klar, viel Spaß dabei, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
Digitale Souveränität, darüber wurde diese Woche auf der Cybersicherheitskonferenz in München diskutiert und Peter Welchering berichtete. Danke.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Es wäre sicher eines der Publikumsmagnete auf dem Mobile World Congress in Barcelona geworden. Das neue Smartphone Z Flip hätten die Veranstalter den MWC nicht just diese Woche aus Angst vor dem neuen Coronavirus abgesagt. Nach dem Modell Fold im letzten Jahr ist das Samsung Z Flip der neuerliche Versuch des koreanischen Elektronikkonzerns, ein zusammenfaltbares Smartphone auf den Markt zu bringen. Diese Woche wurde es vorgestellt, Marco Schuler berichtet.
In der Apple-Zentrale nur 50 Kilometer südlich von San Francisco dürfte man gestaunt haben. Samsung zeigt sich quasi vor der Haustüre von Apple als der wahre Innovator im hart umkämpften Mobilfunkgeschäft. Die Südkoreaner bringen ein neues, faltbares Telefon heraus. Mit dem Z-Flip wolle Samsung den Markt verändern, und zwar in puncto Form, Größe und die Art, wie wir Smartphones benutzen, sagt Rebecca Hurst bei der Bühnenpräsentation in San Francisco.
It changes everything. Our phone's shape, size and the very way we use it.
Dass Samsung weiter an den faltbaren Smartphones festhält, bringt den Koreanern viel Respekt in der Branche ein. Denn vor einem Jahr haben sie mit dem Fold, einem Telefon, das sich ebenfalls ausklappen lässt und dann zum Mini-Tablet wird, eine böse Bruchlandung erlebt. Die Faltscharniere waren schlecht konstruiert. Das solle sich mit dem neuen Scharnier des Z-Flip nicht wiederholen. Es verhindert auch, dass Partikel wie Staub und Sand in das Telefon eindringen und das Display beschädigen können. Kleine Bürsten aus Fiberglas halten die Partikel fern. Der Preis des Geräts lässt einen allerdings schlucken. Für knapp 1500 Euro soll es im Mai auf den Markt kommen. In Deutschland in den Farben Pink und Schwarz. Es ist nur halb so groß wie heutige iPhones oder Android-Geräte. Auseinandergeklappt kommt das sehr handschmeichlerische Gerät dann auf die entsprechende Größe.
That's what innovation, true innovation is all about.
So sieht wirkliche Innovation aus. Das Z-Flip ist für Trendsetter.
It's for trendsetters.
Samsung hat Frauen als Zielgruppe im Blick. Carolina, Tech-Bloggerin aus Brasilien, meint:
I loved it. I think it's the future.
Ich liebe es schon jetzt, dem gehört die Zukunft, schon wegen der Form, des Designs und der Farben. Das dürfte besonders Frauen gefallen. Analysten bezweifeln allerdings, dass das neue Falttelefon einen großen Marktanteil erobern kann. Die Experten der Analysefirma Gartner halten die neuen Falttelefone eher für eine Nische.
Marco Schuler über die Neuvorstellung des Z-Flip. Und wer jetzt wissen will, was das neue Teil kostet und wer es zu welchen Konditionen liefern kann, der surft vielleicht eines der vielen Vergleichsportale oder einen Online-Marktplatz an. Doch wer hofft, genau dort einen objektiven und fairen Überblick über die Marktlage zu bekommen, damit man als Verbraucher die beste Entscheidung treffen kann, der irrt vielleicht. Denn diese Portale sind gar nicht so unbestechlich und neutral, wie sie manchmal vorgeben. Deshalb hat der Verbraucherzentrale Bundesverband am Mittwoch Forderungen an die Politik aufgestellt, Vergleichsportale und Online-Marktplätze stärker zu regulieren. Florian Stößel, Referent im Team Recht und Handel beim VZBV, hat mir erklärt, was die Verbraucherschützer an den Angeboten stört.
Erstmal sind solche Online-Marktplätze und Vergleichsportale natürlich für den Verbraucher sehr wichtig, um sich im Internet erstmal zurechtzufinden. Und das Problem, das wir da vor allem sehen, ist, dass es zurzeit eigentlich keine Regeln gibt, wie solche Plattformen, also Vergleichsportale oder Online-Marktplätze, sich zu verhalten haben. Das gilt vor allem für die Haftung, wenn sie was falsch machen, und aber auch für die Art, wie sie Informationen geben, also dass die Rankings zum Beispiel fair und ohne Einflussnahme zustande gekommen sind.
Sie haben ja eine ganze Liste von konkreten Einzelpunkten aufgeführt. Der plakativste war, dass Sie ein Reinheitsgebot gefordert haben. Was haben Sie damit konkret gemeint?
Das bezieht sich auf den Punkt von den Rankings, den ich gerade eben meinte. Die Idee vom Reinheitsgebot soll ausdrücken, dass wir uns wünschen, dass in einem Ranking wirklich nichts drin ist, was nicht ins Ranking gehört. Dazu gehören zum Beispiel, wenn Anbieter ihre Position verbessern können, indem sie dafür bezahlen. Also im Prinzip Werbung. Dazu gehört auch sowas wie eine Position Null, die versucht, sich so darzustellen wie das Ranking, aber in Wirklichkeit auch bezahlte Werbung ist. Das ist das Hauptthema, das wir damit sehen. dass eben nur Kriterien berücksichtigt werden beim Ranking, die auch für den Verbraucher relevant sind.
Diese Forderungen, die haben Sie ja wahrscheinlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern sich den Markt angeguckt. Haben Sie ganz konkret schwarze Schafe erkennen können?
Weniger schwarze Schafe als Probleme, die über die ganze Branche immer wieder auftreten. Also, dass zum Beispiel nur undurchsichtig gekennzeichnet wird, ob jetzt ein Angebot besonders gut ist oder von der Plattform besonders stark empfohlen wird, aus Gründen, die gar nicht so richtig klar sind. Zum Beispiel ein Wort, das oft benutzt wird, ist der Premium-Partner, wo suggeriert wird, dass es ein ganz besonders gutes Angebot ist, das aber vor allem dadurch zustande kommt, dass Geld an die Plattform gezahlt wird.
Damit das besser wird, haben Sie ganz konkret Gestaltungsspielregeln gefordert. Wie sollen die aussehen?
Also zunächst mal brauchen wir überhaupt Regeln, damit klar ist, was Online-Marktplätze und Vergleichsportale dürfen. Wichtig ist uns, dass da, wo der Verbraucher im Internet einen Vertrag schließt, zum Beispiel auf dem Online-Marktplatz, oder da, wo er für einen Vertrag sich wichtige Informationen holt, wie zum Beispiel auf einer Vergleichsplattform, dass da klar ist, was sie dürfen und was nicht. Und das bezieht sich vor allem eben auf Klarheit beim Ranking und die Verantwortung der Plattform für den Fall, dass was schief geht.
Dabei ist ja auch wichtig zu wissen, wer mit wem eigentlich überhaupt Verträge schließt. Auch da bemängeln Sie die Transparenz.
So ist es. Solche Vermittlungsportale sehen sich in ihrer Selbstdarstellung in aller Regel als bloßer Vermittler, der mit dem Vertrag eigentlich gar nichts zu tun hat. Gleichzeitig ist es für einen Verbraucher oft schwer zu erkennen, ob er mit einem Anbieter, der auf der Plattform agiert, einen Vertrag schließt oder mit der Plattform selber. Besonders deutlich wird das bei Plattformen, die sehr stark die Angebote auf ihnen regulieren. Also zum Beispiel könnte man Airbnb oder Uber als Beispiel nehmen, die sehr einheitliche und konforme Angebote auf sich haben, die die Zahlungen nur über sich selbst ablaufen lassen und auch die gesamte Vertragsabwicklung und sich trotzdem nur als Vermittler sehen. Da brauchen wir zumindest erstmal Klarheit, mit wem eigentlich der Vertrag geschlossen wird.
Sie fordern, Online-Marktplätze sollen gesamtschuldnerisch haften. Wie stellen Sie sich das vor?
Die gesamtschuldnerische Haftung, die fordern wir nur in wenigen Einzelfällen. Zum Beispiel dann, wenn die Plattform nach außen so aussieht, als wäre sie der Anbieter selber. Also durch überwältigenden Einfluss auf die Angebote oder durch ihre Aufmachung den Eindruck vermittelt dem Verbraucher, als würde er bei der Plattform selber kaufen und nicht beim Anbieter. Dann finden wir, soll die Plattform auch so haften, wie sie sich darstellt, nämlich wie ein Anbieter selber.
Anderes Problem ist, dass oft die Anbieter innerhalb der Europäischen Union, also in unserem Rechtsraum, gar nicht greifbar sind, weil sie eben halt vermittelt werden über die Plattform.
Genau. Man stellt sich vor, man kauft einen Rauchmelder oder ein Kinderspielzeug und das funktioniert nicht oder ist sogar schädlich. Wenn man sich dann an einen Händler von außerhalb der EU, vielleicht aus Fernost, wenden muss, kann man oft keinen erreichen oder weiß nicht mal, wo der überhaupt ist. Da finden wir, die Plattform muss dafür Verantwortung übernehmen. Denn die hat das überhaupt erst möglich gemacht, mit jemandem zu handeln, der so weit weg und im Konflikt überhaupt nicht greifbar ist. Wenn das der Fall ist, dann sollte die Plattform dafür auch einstehen.
Die Einhaltung von EU-Regeln ist ja auch eine Ihrer Kernforderungen. Was genau bezwecken Sie damit?
Das Verbraucherschutzrecht der EU ist sehr stark. Das macht viele Sachen für den Verbraucher sicherer und leichter. Zum Beispiel, was die Gesundheit von Produkten angeht oder die Funktionsfähigkeit. Da gibt es viele Vorschriften, an die man sich halten muss, wenn man in der EU verkaufen will. Und wenn man das als Nicht-EU-Händler tut, aber in der EU selber nicht greifbar ist, dann lassen sich diese Vorschriften alle gar nicht durchsetzen. Unsere Forderung ist deswegen, dass Online-Plattformen dabei helfen müssen, Nicht-EU-Verkäufer in der EU greifbar zu machen. Dadurch, dass sie von den Anbietern verlangen, einen Repräsentanten in der EU zu benennen, der im Zweifelsfall antwortet, Probleme löst und bei Schäden dafür haftet.
Das macht natürlich das Geschäftsmodell von manchen Plattformen etwas unattraktiver.
Wir halten das für eine relativ geringe Forderung. Denn wie gesagt, die gesamtschuldnerische Haftung, die soll nur dann greifen, wenn die Plattform nicht ihrer Verpflichtung nachkommt, ihre Anbieter in der EU greifbar zu machen. Das kann dann zum Beispiel durch Dienstleister passieren, die die Aufgaben für viele Anbieter gleichzeitig übernehmen. Man kann sich dann zum Beispiel als chinesischer Händler bei der Plattform für einen geringen Betrag anmelden Und die Plattform regelt dafür alle Schadens- und Problemfälle von Verträgen für einen. Also da glauben wir, das ist mit relativ geringem Aufwand zu lösen und relativ geringen Aufwand, um EU-Verbraucherschutzrecht einzuhalten und Verbraucher zu schützen, halten wir für angemessen.
Ihre Forderungen sind aufgestellt und an die Politik adressiert. Was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt ganz konkret geschehen?
Also wir denken, dass eine Regelung von solchen Plattformen auf EU-Ebene sinnvoll ist. Denn da kann man einen großen Markt, also den gesamten EU-Markt, einheitlich regeln und macht es damit auch leichter für Plattformen, die ja auch in der Regel länderübergreifend tätig sind, sich anzupassen. Da hat die EU auch demnächst ein großes Gesetzesvorhaben, den Digital Services Act, wo eben digitale Dienstleistungen und Verhältnisse ein bisschen mehr geregelt werden sollen. Da fänden wir es richtig, einzusetzen und unsere Forderungen zu realisieren.
Vergleichsportale und Online-Marktplätze sollen verbraucherfreundlicher und transparenter werden. Darüber sprach ich mit Florian Stößel vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12827.
Um welch unangenehme grammatikalische Kategorie es sich bei Verben handelt, kann man sich allein schon dadurch vergegenwärtigen, dass man sie übersetzt. Das sind Tätigkeits- oder Tunwörter. Man schwingt unvermeidlich die Mühe und Last mit, die man damit hat. Man sich anstrengen, eilen, beeilen, leisten, streben, anstreben, arbeiten. Gut, es gibt auch sehr feine und dementsprechend weniger schweißtreibende Tätigkeiten wie verkosten, investieren oder, ganz vornehm, kuratieren. Aber in der vulgären Praxis ist alles Tun Anstrengung. Nicht so bei einem Modewort, das gerade aus dem Niederländischen ins Deutsche herüberkommt. Ein Wort so schön wie Prinzengracht, Gouda oder Coffeeshop. Aber ein Verb. Es heißt nixen. Das ist die dialektische Einheit von Tun und dessen Gegenteil oder Synthese, Nichtstun, Nixen. In einer Welt voller Dynamik und Hektik braucht es das Nixen, so wie das Yin das Yang braucht. Oder in der Computerei, da geht es ja auch recht zackig zu, Gigahertz-Takt, Befehl, Ausführung. Und deshalb wird da manchmal eine Nob dazwischen geschoben. No Operation, Deutsch Null Operation. Überhaupt die Null, das Nirvana des Binären. Die Eins ist und Sein bedeutet Leiden. Deshalb braucht es ein Nirvana, eine spirituelle Null. Null und Eins, das sind die konstitutiven antagonistischen Prinzipien des Digitalen. Impuls, kein Impuls. Ladung, keine Ladung. Nordpol, Südpol. Die Eins ist Aktivität, sie ist Veränderung, sie blitzt und sie pulst. Und die Null, was macht die? Sie nixt.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Ich hatte es ja eben schon gesagt, die Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona wurde abgesagt. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr aus. Die Veranstalter teilten mit, dass die weltweite Sorge wegen des aktuellen Coronavirus-Ausbruchs Bedenken bei Reisen und andere Umstände es unmöglich machten, an dem Ereignis festzuhalten. Zuvor hatten bereits viele große Aussteller ihre Teilnahme abgesagt.
In einer Smartphone-App für die US-Wahlen entdeckten Forscher Sicherheitslücken.
Die von dem US-Unternehmen Voatz entwickelte Anwendung wurde erstmals bei den US-Zwischenwahlen 2018 in West Virginia eingesetzt. Bislang konnten US-Bürger die App in 5 Bundesstaaten nutzen. Nutzer müssen sich registrieren und identifizieren, ihre Stimme soll dann in einer öffentlichen Blockchain eingetragen werden. Nun haben Sicherheitsforscher des MIT in Boston gleich mehrere Lücken in der App gefunden. Demnach lässt sich allein über die Länge des verschlüsselt übertragenen Namens des Kandidaten oder der Kandidatin herausfinden, für wen abgestimmt wurde. Zudem kann etwa über das WLAN eine Stimmabgabe verhindert werden.
Über 2 Milliarden Menschen nutzen WhatsApp.
Der Chatdienst WhatsApp hat eigenen Angaben zufolge die Marke von 2 Milliarden Nutzern geknackt. Bei der Bekanntgabe diese Woche betonte der Konzern, dass die Inhalte standardmäßig mit Komplettverschlüsselung vor fremdem Zugriff geschützt sind.
Der Bundesrat macht den Weg frei für das Gesetz gegen Cybergrooming.
Das vom Bundestag im Januar beschlossene Gesetz gegen Cybergrooming stieß im Bundesrat am gestrigen Freitag nicht auf Einwände. Da die Länderkammer den Vermittlungsausschuss nicht anrufen will, kann das nicht zustimmungsbedürftige Gesetz am Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Ermittler dürfen damit künftig computergenerierte Bilder verwenden, wenn sich sexueller Kindesmissbrauch nicht anders aufklären lässt oder nur wesentlich erschwert verfolgt werden könnte.
Europäische Datenschützer verhindern den Start von Facebooks Partnervermittlung.
Facebook hat den Start seiner Dating-Funktion in Europa auf unbestimmte Zeit verschoben. Die irische Datenschutzbehörde erklärte, es habe Bedenken gegeben, da das Netzwerk sie erst Anfang Februar 2020 über Pläne informiert habe, die Flirt-Plattform am 13. Februar nach Europa zu bringen. Deshalb habe die Behörde am vergangenen Montag eine Inspektion bei Facebook in Dublin durchgeführt und Unterlagen mitgenommen. Bei Facebooks Flirt-Funktion können Nutzer über 18 Jahre ein separates Dating-Profil anlegen.
Die ARD schaltet die SD-Programme ab.
Die gemeinschaftlich betriebenen ARD-Programme, das erste, Tagesschau 24, One und ARD Alpha, werden ab Januar 2021 nicht mehr per Satellit in Standardauflösung SD ausstrahlen. Noch offen ist demnach, wann die SD-Abschaltung der weiteren Sender, darunter die dritten Programme, erfolgen wird. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF hatte die SD-Abschaltung für die Satellitenverbreitung von ARD und ZDF bereits für Mitte 2020 gefordert und die Mittel in Höhe von 13,7 Millionen Euro gestrichen. Auch Arte will diese Form der Ausstrahlung beenden.
Facebook sperrt zahlreiche gefälschte Konten.
Wie der IT-Konzern diese Woche mitteilte, hat er mehrere unabhängig voneinander agierende Netzwerke gelöscht, die Falschinformationen in den sozialen Netzwerken des Unternehmens verbreitet haben sollen. Dazu zählt für Facebook vor allem, dass sie sich als jemand anderes ausgegeben und ihre Absichten verschleiert haben, weniger der Wahrheitsgehalt einer Nachricht.
Sternzeit, 15. Februar. Mildred mit dem verlorenen Asteroiden. Vor nicht einmal 100 Jahren schien die Welt in den Augen vieler Astronomen gleich hinter der Milchstraße zu enden. Zwar hatten immer größere Teleskope viele lichtschwächere, nebelhafte Objekte sichtbar gemacht, doch war deren Natur damals noch heftig umstritten. Einer, der sie nicht für Galaxien, sondern für weit entfernte Teile der Milchstraße hielt, war Harlow Shapley, Astronom am Mount Wilson Observatorium. Seine Tochter Mildred, heute vor 105 Jahren geboren, hatte von ihm das Interesse an der Astronomie geerbt. Sie arbeitete nach dem Studium und einer Familienpause zunächst 11 Jahre am Jet Propulsion Lab in Pasadena. Ihr kam eine besondere kosmische Ehre zu. Ein Mitarbeiter Shapleys hatte ein Jahr nach ihrer Geburt den Kleinplaneten 878 Mildred genannt. Allerdings ging Mildred recht bald im Sterngewimmel verloren. Später arbeitete Mildred Shapley Matthews für 10 Jahre als Forschungsassistentin in Norditalien, kehrte dann aber in die USA zurück. Hier wirkte sie am Lunar and Planetary Science Institute in Tucson, Arizona, entscheidend am Aufbau der berühmten Publikationsreihe Space Science Series mit. Noch weit über das übliche Pensionsalter hinaus agierte sie als Mitherausgeberin zahlreicher Fachbücher zur Planetenforschung. 1991, da war Mildred Shapley Matthews 76 Jahre alt, wurde der nach ihr benannte Kleinplanet endlich wiedergefunden. 2016 ist die große Forscherin kurz vor ihrem 101. Geburtstag gestorben.
Und das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.